Diese Menschen können sich nicht selbst kleiden, sie können nicht für ihre Nahrung sorgen, sie können sich nicht schützen. Und deswegen ist das Ganze nicht nur rein ökonomisch zu sehen, ja, sondern das Ganze hat auch immer eine soziale Dimension. Also die materiell-ökonomisch Armen sind eben jetzt in der absoluten Armut gesehen auch sozial arm und rechtlich arm. Es sind die Personen, die keine Handlungsmacht haben. Ja, die armen Franziskaner, die ganzen freiwillig Armen, die hatten eine sehr große Handlungsmacht, ja, und die unfreiwillig Armen eben praktisch gar keine.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Universität Potsdam. Dort fand im Sommersemester 2023 eine Vorlesungsreihe mit dem Titel Armut und Verzicht in der Vormoderne statt. Heute hört ihr mein Gespräch mit der Organisatorin dieser Ringvorlesung. Frau Prof. Dr. Christine Kleinjung ist Professorin für mittelalterliche Geschichte in Potsdam und liefert uns in diesem Interview einen Überblick über die wichtigsten Themen der Vorträge. Dabei sprechen wir über freiwillige und unfreiwillige Armut, Armut und Arbeit, Hilfsbedürftigkeit und das Recht auf Hilfe, die Diskussion um Hilfe für Einheimische und Hilfe für Fremde, sowie viele andere Aspekte, zu denen ihr auch in den kommenden vier Gesprächen dieser Podcast-Reihe noch viel hören werdet. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über eure Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Und an dieser Stelle möchte ich mich kurz für die vielen kleinen und großen Unterstützungsbeiträge der letzten Wochen und Monate bedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Arbeit so toll findet und ich hoffe, euch gefällt auch diese Sonderreihe. Frau Prof. Dr. Kleinjung ist hier zum ersten Mal bei mir zu Gast und stellt sich und ihren Weg zum Thema Armut und Verzicht zunächst vor. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Februar 2024.
Ich bin Christine Kleinjung und ich bin Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Potsdam. Ich habe in Mainz studiert und wurde dort auch promoviert, und zwar mit einer Arbeit über religiöse Frauen und Frauenklöster als Zentren von Kommunikation. Ich war nach meiner Tätigkeit in Mainz dann einige Jahre in Freiburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität und habe in der Zeit auch meine Habilitation geschrieben, die ich dann aber auch in Mainz eingereicht habe, und dann habe ich auch in Mainz 2015 habilitiert, und die Habilitation habe ich geschrieben über Bischofsabsetzung im Frühmittelalter. Man sieht also schon an meinen beiden Qualifikationsschriften, dass ich mich zwar prinzipiell mit dem Mittelalter so in der ganzen Breite beschäftige, also die eine Arbeit ist im Spätmittelalter angesiedelt, meine Dissertation, und die Habilitation ist im Frühmittelalter angesiedelt, und dass ich einerseits einen Schwerpunkt in der Religions- und Kirchengeschichte habe, aber auch in der Gendergeschichte und in der Verknüpfung, in dem Zusammenspiel von Religion und Politik. Nach der Habilitation hatte ich dann diverse Stationen in diesen klassischen Wanderjahren bis dann zum ersten Ruf, wenn das alles so ideal läuft. Und ich war Gastprofessorin in Wien an der Uni und habe Professurenvertretung übernommen, unter anderem in Freiburg, in Heidelberg, in Göttingen und in Münster. Und seit Oktober 2021 habe ich die Professur in Potsdam inne und verfolge dort auch weiter die etablierten Forschungsschwerpunkte, aber orientiere mich auch etwas neu dort.
An welchem Projekt arbeiten Sie gerade konkret? Wie sieht diese Neuorientierung aus?
Ich habe ausgehend auch von einer Beobachtung in der Habilitation aktuell ein Projekt entwickelt zu verstümmelnden Körperstrafen im Früh- und Hochmittelalter. Und zwar hat mich eben interessiert, dass einige der Bischöfe eben im Rahmen ihrer Absetzung geblendet wurden oder auch anderweitig verstümmelt worden, so dass ich dem nachspüren wollte, was für eine Funktion eigentlich solche Körperstrafen Mittelalter hatten, und zwar dezidiert eben im Unterschied zur Todesstrafe. Also es geht also letztendlich darum, um die Idee der Einschreibung der Schuld in den Körper, ja, der Körpermarkierung und des Umgangs mit Devianz, ja, der Gesellschaft sozusagen, des Umgangs der Gesellschaft mit Schuldigen, die weiter unter ihnen leben. Und dazu bereite ich gerade einen DFG-Antrag vor, in dem es um zwei Doktorandenstellen gehen soll, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und zwar vergleichend mit den Körperstrafen an Laien und an Geistlichen.
Das ist ja dann noch Zukunftsmusik. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was im letzten Sommer an Ihrer Universität passiert ist, nämlich eine Ringvorlesung zum Thema Armut und Verzicht in der Vormoderne. Wie kamen Sie da drauf, eine solche Ringvorlesung zu veranstalten?
Ja, ich sag vielleicht erstmal was dazu, wie ich überhaupt zu der Beschäftigung mit dem Thema Armut und Verzicht kam. Ich komme ja von meiner akademischen Sozialisation her von der Religionsgeschichte, konkret auch von der vergleichenden Ordensforschung. Das heißt, ich habe mich seit der Dissertation viel mit freiwilliger Armut beschäftigt. Das heißt, der Kontext wäre vor allen Dingen diese Idee der Christusnachfolge und der Imitation Christi oder auch des Lebens Christus mit den Aposteln, wie es in der Bibel geschildert wird. Denn das war ein Ziel, ja, das viele, viele Menschen, Frauen, Männer, die im religiös leben wollten, im Mittelalter verwirklichen wollten. Und das heißt, das ist die Richtung, von der ich komme. Die Armut, ne, oder Armutsvorstellungen sind ein Kern des Christentums. Man erkennt das ja nur auch an der Bedeutung, die die Armut in der Bibel hat. Ich erinnere nur ganz, ganz knapp, ja, an diese berühmten Bibelstellen, wie selig sind die Armen, ihnen wird das Himmelreich gehören, oder die Aufforderung, ja, Christus an die Jünger, wer mir nachfolgen will, muss allen weltlichen Besitz zurücklassen. Das heißt, wir sehen in der Bibel also so eine prinzipielle Wertschätzung der Armut und eher eine Problematisierung des weltlichen Reichtums. Also auch hier berühmt der Spruch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann wird das ja Ganze auch sehr schön eigentlich gefasst in dem Bild des armen Lazarus, der in Abrahams Schoß sitzt. Und das ist also so eher der Kontext, von dem ich komme, also konkret eben die Arbeit, Armut und Askese bei Reformorden des Hochmittelalters, der Beschäftigung mit Bettelorden, vor allen Dingen den Franziskanern. Und gleichzeitig ist mir bei dieser Beschäftigung auch aufgefallen, dass es selbstverständlich immer ein Spannungsfeld zwischen freiwilliger Armut und unfreiwilliger Armut gibt. Denn die religiöse Armut ist ja freiwillig gewählte, ideologisch überhöhte Armut, und sie grenzt sich auch dezidiert von der unfreiwilligen materiellen ökonomischen Armut ab. Also etwa Marsilius von Padua, ein berühmter Theoretiker aus dem Umfeld der Franziskaner im 14. Jahrhundert, hat ganz klar geschrieben, nur die selbstgewählte Armut ist verdienstvoll und tugendhaft. Ja, die unfreiwillig Armen haben ihr Los ja nicht freiwillig gewählt, und somit gebührt ihnen dafür auch keine Anerkennung. Was man dann auch sieht, das war auch dann in meiner Dissertation immer schon ein Thema, ist, dass die unfreiwillig Armen ihren Platz in der göttlichen Ordnung haben. Also das ist eigentlich so die Basis, ja, für jegliche mittelalterliche Vorstellung eben von Armut. Sie ist Gott gewollt, und die Armen sind Teil des göttlichen Heilsplans. Und somit ist auch die Armenfürsorge im generell bis zur Reformation Teil der christlichen Caritas und Teil dieser mittelalterlichen Seelenheilsökonomie. Das heißt eben, den Armen wird eben diese besondere Nähe zu Gott zugeschrieben. Das habe ich gerade erwähnt, dem Bild des armen Lazarus in Abrahams Schoß. Und durch ihr Schicksal auf Erden sind sie ja eben nicht durch Reichtum korrumpiert. Daher galt ihr Gebet als besonders wertvoll im Mittelalter. So kommt es, dass eben sehr viele Seelenheilstiftungen Arme als Empfänger von besonderen Almosen erwähnen. Also ganz typisch ist etwa am Todestag des Stifters oder der Stifterin. Also da habe ich auch in der Dissertation, ja, also durch hunderte Urkunden, ja, dieser Art untersucht. Und das kann dann etwa so aussehen, dass am Todestag jährlich dann durch das Stiftungsvermögen etwa 30 Arme gespeist werden. Ja, die sollen dann eben als Gegenleistung für die verstorbenen Personen beten. Das heißt also, im Mittelalter hängen Arme und Reiche untrennbar miteinander zusammen. Ja, sie stehen eigentlich in dieser ständigen Wechselbeziehung. Und die Armenfürsorge ist also christlich begründet. Und diese Fürsorge, die hat wie, also sagen diese ganzen Sozialmaßnahmen, zwar die Linderung der Armut schon als Ziel, es geht aber nicht um die Beseitigung von sozialer Ungleichheit oder gar um Umverteilung von Vermögen. Ja, weil eben diese göttliche Ordnungsvorstellung dahinter steht. Das heißt, die Gesellschaft, so wie sie ist, ist Gott gewollt. Und diese christliche Armenfürsorge, das ist die Aufgabe von Bischöfen, von Klöstern, aber auch von Herrschern wie Königen oder Königinnen oder von Stadträten. Und indem sie das sich um die Armen kümmern, repräsentieren diese Personen gleichzeitig auch ihren Status. Ja, also sie repräsentieren natürlich die christlichen Tugenden und aber auch ihren Status. Und das ganze Sprechen über Arme und über Armut, das verrät eben und sehr viel vor allen Dingen über die Sprecher. Ja, das heißt, was mich schon immer sehr fasziniert hat, sind eigentlich diese sozialen Diskurse über Armut, weil die uns eben Einblick geben, also nicht nur in die Gesellschaftsstrukturen, sondern eben auch in die sozialen und politischen Ordnungsvorstellungen. Ich habe mich also immer wieder schon mit Armut beschäftigt und zwar vornehmlich mit der freiwilligen Armut, mit der religiösen Armut. Das habe ich auch in Potsdam weitergeführt, vor allen Dingen in der Lehre, in der universitären Lehre, in einer Kooperation zum Beispiel mit meiner Kollegin aus der germanistischen Medievistik, habe ich ein Masterseminar angeboten zu freiwilliger Armut in der mittelalterlichen Kultur und Literatur. Und wir haben mit den Studierenden auch eine Ausstellung in der Stadtbibliothek Potsdam dann konzipiert, die sich mit den Spuren der freiwilligen Armut in Brandenburg beschäftigte, wo wir vor allen Dingen das Leben von Franziskanerinnen, Dominikaner und Dominikanerinnen nachgezeichnet haben und geschaut haben, was kann man denn heute noch, ja, sagen als Spur, ja, von diesem Leben sehen, welche Bauwerke sind noch erhalten, ja, was weiß man über die Nachnutzung von Klöstern, ne, etwa der Bettelorden in brandenburgischen Städten. Und mehr und mehr, ja, durch die Beschäftigung mit dieser freiwilligen Armut wuchs dann mir der Wunsch, das Thema breiter anzugehen. Und vor allen Dingen auch andere Formen von Armut als die religiöse, freiwillige Armut in den Blick zu nehmen. Und da hat sich diese Ringvorlesung hervorragend angeboten. Denn eine Ringvorlesung ist ein großartiges Format, um solche Themen wie Armut und Verzicht zu behandeln. Mein Ziel war es, vor allem einen Überblick zu geben über die verschiedenen Facetten und die verschiedenen Dimensionen von Armut und über den Umgang mit Armut, und zwar von der Antike bis in die frühe Neuzeit. Und das ist das Tolle an einer solchen Ringvorlesung. Man kann das Thema epochenübergreifend bearbeiten. Ich kann mir Expertinnen und Experten einladen. Ich muss also gar nicht jetzt nur selbst über meine Themengebiete sprechen, sondern ich kann mir zu allem, ja, was zu dem Thema gehört und was wichtig ist, jemanden einladen. Und diese Expertinnen und Experten haben über ihre jeweiligen Spezialgebiete gesprochen. Und so bekommt das Ganze eine besondere Qualität. Und das ist eben auch ein besonderes Angebot an Studierende, denn nur in sehr wenigen Lehrveranstaltungen wird ein Thema wirklich im Querschnitt durch die verschiedenen Epochen behandelt.
Dazu dann aber erstmal auch meine Frage, warum Sie dann in der frühen Neuzeit, in der Vormodernen aufhören und nicht auch das 19., 20. Jahrhundert mitgenommen haben?
Also wir haben uns bemüht, den Übergang zu behandeln, also zu sagen, von der Spätantike eben bis zum frühen 19. Jahrhundert haben wir eben einen Block, in dem Sie sozusagen auch bestimmte Strukturmerkmale finden, die wir für die Studierenden herausarbeiten wollen, und mit dank der Industrialisierung und dem Pauperismus ist etwas ganz Neues, ja, da, was dann eben in die Moderne verweist. Und das wäre wirklich etwas für nächstes Semester. Ja? Denn da gibt es eben einfach eine ganz grundlegende Wende, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen werden. Und somit hat man auch für die Studierenden als Lehrveranstaltung vorher einen noch gut bewältigbaren Block mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende.
Das heißt, Sie haben schon im Vorhinein auch einen Umbruch gefunden, den Sie dann als Sollbruchstelle zwischen zwei Semestern sozusagen eingefügt haben.
Genau, und deswegen gezielt die Kollegin angesprochen, die Monika Wienfort, die ja auch hier in der Podcast-Reihe vertreten sein wird, mit dem Vortrag zum frühen 19. Jahrhundert.
Sie haben eben schon eine der grundlegenden Dimensionen von Armut dargestellt. Das wird auch Thema des ersten Gesprächs sein mit Eike Faber zur Askese in der Spätantike. Aber auch da vielleicht jetzt der Querschnitt. Warum waren Leute über diese Zeit von der Antike bis zur Vormoderne freiwillig arm? Und wie ging es auf der anderen Seite denen, die unfreiwillig arm waren?
Ja, danke. Das gibt mir Gelegenheit, jetzt etwas doch zu den verschiedenen Dimensionen dann von Armut zu sagen. Und die Unterscheidung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Armut ist sicher eine der fundamentalsten, ja, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man insgesamt das Thema Armut in den Blick nimmt. Die freiwillige Armut ist geboren eben aus religiöser Sehnsucht. Also das ist etwas, was uns dann jetzt heute vielleicht fremd erscheint, was aber für viele mittelalterliche Menschen eine sehr große, ja, und enorme Antriebskraft war. Eike Faber wird ja über die spätantiken Asketinnen und Asketen sprechen, die zum Teil riesige Vermögen verschenkt haben. Also die Melania, die Ältere, ja, soll ja gesagt haben, ich begehre nichts, das aber sehr. Ja, also das heißt, diese Sehnsucht danach eben in der Christus-Nachfolge ein Leben auf Erden zu führen, was quasi schon das Leben im Paradies vorwegnimmt, das ist etwas, was wir eben wirklich von der Spätantike bis in die frühe Neuzeit finden, mit einem Höhepunkt so im Hochmittelalter, wo vor allen Dingen dann dieses Leben nach den Evangelien und im Vorbild der Apostel doch sehr breite Bevölkerungsschichten auch erfasste. Und dieser freiwilligen, ja, Armut ist ja eben immer diese Unfreiwillige gegenüberzustellen. Also auch die beiden Gruppen hängen zusammen, denn die Franziskaner wollten ja eben eigentlich leben wie die Ärmsten der Armen, ja, unbehaust, ohne Kleidung, die vor der Kälte schützt, ja, ohne Geld, mit kärglichem Essen, ja. Und das heißt, diese Armen, ja, die wurden dann aber eben paradoxerweise ja zu den Empfängern der Almosen, die Franziskaner für sie erbettelten. Ja, also die Franziskaner, die freiwillig arm waren, hatten es viel leichter, an Almosen, an Unterstützung zu kommen, mit der sie dann die unfreiwillig Armen unterstützten, weil nämlich die freiwillige Armut sehr hoch angesehen und geschätzt war, während die unfreiwillige Armut eben sehr viel ambivalenter betrachtet wird. Ja, also das heißt, die materiell-ökonomische Armut ist ja etwas, was man auch, ja, wo man von absoluter Armut spricht. Also diese Menschen können sich nicht selbst kleiden, ja, sie können nicht für ihre Nahrung sorgen, sie können sich nicht schützen. Und deswegen ist das Ganze nicht nur rein ökonomisch zu sehen, ja, sondern das Ganze hat auch immer eine soziale Dimension. Also die materiell-ökonomisch Armen sind eben jetzt in der absoluten Armut gesehen auch sozial arm und rechtlich arm. Es sind die Personen, die keine Handlungsmacht haben. Ja? Die armen Franziskaner, die ganzen freiwillig Armen, die hatten eine sehr große Handlungsmacht, ja? Und die unfreiwillig Armen eben praktisch gar keine. Wie wichtig es ist, sich dieser sozialen Dimension bewusst zu sein, das zeigt schon auch die frühmittelalterliche Unterscheidung zwischen Potenz und Pauper, also das Gegensatzpaar in solchen Gesellschaftskonzeptionen, ja, ist also gar nicht reich und arm, sondern mächtig und arm oder stark und arm. Alle, die auf andere angewiesen sind, die keine Waffen tragen können, ne, die sich nicht schützen können, die sind arm. Also alle Witwen, alle Waisen, alle Kranken, alle körperlich Versehrten, die Alten und, sehr interessant, auch alle Fremden, ne, die Pilger, die Reisenden. Das ist eine besondere, ja, Dimension eben auch der Armut im Früh- und Hochmittelalter zumindest, nämlich das Prinzip, dass auch Fremde als arm galten. Ne? Das können wir auch noch sehen in königlichen Schutzprivilegien für Studenten, die in ganz Europa umherzogen und so auch an ihrem Studienort ungeschützt und rechtlich eingeschränkt waren und auch daher eben als arm galten. Und die, außer jetzt unfreiwillig und freiwillig, kann man natürlich auch noch so andere dann Gegensatzpaare aufmachen. Zum Beispiel absolut und relational, ja, oder absolut und relative Armut. Das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, ja, auch wenn wir nochmal an Relevanz für heute denken. Die absolute Armut, das ist eben das, was ich eben schon skizzierte, also diejenigen, die sich nicht kleiden können, nicht für ihre Unterkunft sorgen, nicht für ihre Nahrung sorgen können, nicht für ihren Schutz sorgen können. Und die relationale Armut wäre demgegenüber der Mangel an etwas, was für ein standesgemäßes Leben notwendig ist. Also man kann das auf den Punkt bringen, ne? Die absolute Armut wäre der Mangel an Lebensnotwendigem und die relationale Armut wäre der Mangel an Standesnotwendigem. Das betrifft dann eben zum Beispiel arme Kleriker oder sogar arme Adlige, ja, weil sie eben relativ arm sind im Vergleich, ja, zum innerhalb ihrer Gruppe üblichen Maß.
Das heißt, als Ratsherr habe ich genug Geld für Essen und Kleidung, aber nicht so viel Geld, um mir so tolle Kleidung zu kaufen wie die anderen Ratsherren. Dann wäre ich relativ arm.
Ja, genau. So könnte man das sagen. Wichtig ist bei der relationalen Armut aber noch, dass man auch tatsächlich von einem Abstieg bedroht wäre, also von sozialen Sanktionen. Zum Beispiel, weil man anstehende Festessen, ne, im Ratskollegium nicht mehr bezahlen könnte. Ja? Das heißt, ein Resultat, ja, von relationaler Armut könnte zum Beispiel Ehrverlust sein oder Ansehensverlust.
Was ja auch wieder bedeutet, dass man dann Sozialarmut erlebt. Das heißt, also sie hat mir eben auch gesagt, Armut ist ja nicht nur das Materielle, es ist auch die Handlungsfreiheit und der soziale Stand.
Ja, absolut. Und das ist etwas, was man gar nicht stark genug betonen kann. Ja, die Handlungsmacht zu haben, handlungsmächtig zu sein, Entscheidungsoptionen zu haben oder eben nicht. Ganz interessant ist eigentlich jetzt also, dass die, die wirklich schutzlos sind, also das ist dann wie Witwen, Waisen, ja, Kranke, Alte, da sieht man, wichtig natürlich im Mittelalter ist dieses Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, ne, Waffen tragen zu können, etc. Und alle die das nicht können, ne, sind eigentlich arm und oft eben auch natürlich rechtlich eingeschränkt, das heißt leben in rechtlicher Unfreiheit etwa.
Sie haben eben geschildert, dass es Teil der christlichen Theologie, Teil der christlichen Praxis war, den Armen zu helfen. Allerdings klingt das sehr situativ, das heißt jemand bettelt und man gibt ihm etwas. Aber es gab keine Maßnahmen, strukturell systemisch gegen Armut vorzugehen, weil sie hatten ja eben geschildert, das ist ja quasi dann Teil des christlichen Glaubens. Gott hat die Welt so gemacht, es muss eben auch Arme geben.
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Kennzeichen der Vormoderne, ja, also des vormodernen Umgangs mit Armut. Da wären wir jetzt bei so einem ganz wichtigen Strukturmerkmal. Und das bleibt auch nach der Reformation, ja, also daran ändert dann die Konfessionalität nichts. Das ist wirklich etwas, was sich erst im 19. Jahrhundert dann ändert. Ja, genau, es gibt keinerlei Unternehmung, systemisch etwas an sozialer Ungleichheit zu ändern. Das ist so, ja, also ganz, ganz fundamentales Kennzeichen eben der Vormoderne. Eben auch so wie die Armenfürsorge aus der christlichen Caritas heraus. Und ja, genau, es ist situativ, das beschreibt das ganz, ja, also eigentlich ganz, ganz wunderbar. Das übliche Almosen ist eben der Bettel, ja, also das Geben von Geld an Arme. Und aber auch hier, ja, sind diese Armen eben immer auf dem Prüfstand. Die unfreiwillig Armen sind auch im Mittelalter einem ständigen Misstrauen ausgesetzt. Ja, das ist etwas, das findet man übrigens schon in der Spätantike. Das hat die historische Mittelalterforschung gar nicht so auf dem Schirm. Es ist noch nicht so richtig rezipiert worden. Auch schon in der Spätantike und dann Merowinger und Karolinger Zeit gibt es Hinweise darauf, dass die Armen in würdige Arme und in unwürdige Arme unterteilt wurden. Nur die würdigen Armen sind eben des Empfangs der Almosen würdig und sollen eben ganz klar von den anderen abgegrenzt werden. Und hier ist meistens der Maßstab die Arbeitsfähigkeit. Also wer arbeitsfähig ist, soll keine Almosen erhalten. Nur die körperlich Versehrten, Kranken und Alten, ja, und die Witwen und die Waisen. Ne? Also das ist ganz klar, das ist eben der patristische christliche Diskurs. Und es gibt auch schon Schilderungen, schon auch in der Spätantike, ja, dass man genau prüfen soll, ob jemand etwa eine Einschränkung vortäuscht oder ob jemand eben wirklich würdig ist, zu betteln und Almosen zu empfangen.
Sie haben ja eben gesagt, der Diskurs über Armut verrät uns auch ganz viel darüber, wie die Sprechenden über die Armen dachten. Das heißt hier also quasi, wer spricht und wer Macht hat, entscheidet, wer arm ist und wer vor allem würdig arm ist und hilfsberechtigt.
Ja, genau, exakt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für heute noch eine gewisse Relevanz hat, ja. Ich glaube, da sind wir doch bei einem Umstand, der so nicht nur fürs Mittelalter gilt. Ja, genau, so ist das. Entscheidend ist auch, wir haben überliefert eigentlich eben nur das Sprechen über Arme und über Armut. Und die Armen haben keine Stimme. Ja, das ist auch etwas, was sich dann eben von der Moderne unterscheidet. Hier sind wir bei einem weiteren Punkt. Es gibt kein Klassenbewusstsein. Ja, wir haben eine Ständegesellschaft mit diesen göttlichen Heilsvorstellungen und die Ansichten der Armen werden nicht überliefert. Es gibt keine Chance, ja, dass wir ihre Stimme hören. Und darüber wird ja auch Mirko Breitenstein sprechen. Ja, der sagt, da sagen die Spuren, ja, konnte Franziskus eigentlich nur hinterlassen, weil er eben freiwillig arm war und letztendlich auch sich von der Armut entfernt hat, weil die Franziskaner, die ursprünglich unbehaust sein wollten, dann eben doch Klöster bauten, ja, und somit eben eindrückliche Zeichen sozusagen ihres Lebens überliefert wurden. Alle anderen, ja, die unfreiwillig Armen, die Bettler, ja, die Versehrten, die Alten und ne, Waisen, alle die haben nichts aufgeschrieben. Und somit ist auch nichts erhalten.
Ein weiterer Faktor, der zur Armut und zur Unterversorgung führen kann, sind sowas wie Naturkatastrophen. Also ich stelle mir sowas wie Hochwasser oder Sturmfluten vor, die ganze Bereiche massiv und schnell in Armut verfallen lassen. Wie wurde damit in der Zeit umgegangen und wie wurde das vor allem gedeutet? Hatten das dann als Strafe Gottes gesehen und was war da das Deutungsmuster dahinter?
Also im Mittelalter waren Hungersnöte relativ häufig und die kamen natürlich durch Missernten und Missernten kamen durch ganz unterschiedliche Faktoren sagen, zustande, ja durch Trockenheit, aber auch durch Parasiten, Fäule etc. Und die Deutungen von Hungersnöten sind oft sagen, religiös konnotiert, aber gleichzeitig ist es schon auch etwas, was zum allgemeinen Erfahrungsschatz, ja, wenn man das so sagen kann, gehört. Also schon in der Karolingerzeit ist es einfach bekannt, dass regelmäßig Hungersnöte kommen und dass die Herrscher darauf reagieren müssen. Die Reaktion auf so Hungersnöte zeigt relativ gut so konkrete Maßnahmen, ja, also jetzt auch jenseits dieses religiösen Diskurses. Also zum Beispiel wurde dann von Karl dem Großen verboten, Wucher zu betreiben. Also man durfte dann etwa kein Getreide einlagern, ja, um es eben zu höheren Preisen zu verkaufen. Das heißt, wurden konkrete wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen. Ansonsten für Spätmittelalter kann man dann sagen, dass das hier die Reaktionen sehr viel lokaler sind. Wir hatten einen Vortrag in der Ringvorlesung zu Hungersnöten in England im 14. Jahrhundert und hier waren vor allen Dingen die Bischöfe zuständig. Untersucht wurde es am Beispiel des Bischofs von Lincoln und auch hier wissen wir eigentlich jetzt sehr wenig über die Maßnahmen in der breiteren Bevölkerung, sondern wir wissen immer nur etwas, was jetzt konkret die Leute etwa des Bischofs betraf. Ja, die bekamen dann eben bestimmte Essensrationen etc. Ja, so, das heißt, wir haben im Spätmittelalter nicht diesen Blick so aufs Ganze, ja, dass man sagt, irgendwie die, ne, Regierung reagiert hier, sondern es sind immer so ganz kleinteilige, grundherrschaftlich gebundene Verbände, über die man dann etwas weiß. Auch hier haben wir nie Briefe oder Bittschriften, ja, von den Armen selbst, sondern eben nur diese Anweisungen sozusagen der Obrigkeit, ja, was zu tun ist, und auch hier nur das, was sozusagen dann überliefert ist. Also etwa eben jetzt hier dieses Bischofsregister von Lincoln ist dafür eben eine hervorragende Quelle. Und das wäre ja so eine Art eben, naja, also auch was Situatives, ja, eine akute Notlage, auf die man dann eben versucht zu reagieren, ja. Aber auch hier wurde wenig jetzt darüber nachgedacht, wie Arme, ne, dafür geschützt werden können, dass sie besonders, ne, vom Hunger dann bedroht sind oder in besonderem Maß eben einfach auch starben, ja, während Reiche eben durch so eine Krise viel besser kamen.
Gibt es weitere Aspekte, weitere Paare der Armut und des Verzichts, die Sie uns mitteilen wollen?
Im Grunde ist eigentlich nur noch ein Punkt zu ergänzen, und das wäre jetzt nochmal die Verknüpfung von Armut und Arbeit. Denn die dann prinzipiell Neubewertung von Armut im Christentum geht auch einher mit einer Neubewertung der Arbeit. Auch das kann man im Neuen Testament ganz, ganz gut sichtbar machen. Und auch wenn in der Forschung hier vielleicht noch vor einigen Jahren immer ein klarer Bruch zur Antike damit eigentlich markiert wurde, ja, so durch diese Wertschätzung von körperlicher Arbeit oder Arbeit, so muss man doch sagen, dass auch viel von dem antiken Erbe, also von dem vorchristlichen antiken Erbe, doch auch weiter lebte. Und vor allen Dingen betrifft es eben diese Bewertung der körperlichen Arbeit. Auch in der Spätantike und im Frühmittelalter ist der Zwang, ja, zur körperlichen Arbeit oder eben die Notwendigkeit von körperlicher Arbeit etwas, was man mit Armut, ja, auch in Verbindung bringt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Arbeit ja vor allen Dingen im monastischen Umfeld ganz unterschiedlich gedeutet wurde. Also die Mönche nahmen für sich schon den Anspruch, arm zu leben. Ja, in Armut zu leben und zu arbeiten. Aber das ist natürlich auch wieder relativ, ja. Also jeder Mönchskonvent war in der Regel sehr gut materiell versorgt. Sie hatten eben nur kein Privateigentum. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Also nicht die Gemeinschaft war arm, sondern nur der Einzelne. Die Franziskaner wollten das ändern. Also die wollten auch, dass die Gemeinschaft wirklich arm ist. Dazu wird Mirko Breitenstein sich ja noch ausführlich äußern. Das heißt, das eine ist eben dann, dass es keinen Mangel gab an Lebensnotwendigem, ja, für diejenigen, die freiwillig arm waren. Und dass bei der Arbeit auch unterschieden wurde zwischen dann einer kontemplativen Arbeit und einer aktiven Arbeit. Also das heißt, auch als Arbeit galt auch alles das, was definitiv nicht mit körperlicher Anstrengung verbunden war. Also zum Beispiel wie Gebete allgemein, Messe singen etc. Und das heißt, diese körperliche Arbeit ist doch schon etwas, was eben eher immer den Armen so zugeordnet wurde. Und im Mittelalter wurde es nochmal so das Verhältnis von Arbeit und Armut nochmal, ja, anders definiert. Und zwar eben dahingegen, dass eben überprüft werden musste, ob jemand, der bettelt, nicht doch arbeitsfähig ist. Also das ist ja wirklich das, was dann auch diese Armenfürsorge der spätmittelalterlichen Stadt auszeichnet. Also wir haben diese Idee, ja, eben seit der Spätantike und Frühmittelalter, aber wirklich richtig virulent wird das dann in den Spätmittelalter und dann auch in der frühen Neuzeit, 16. bis 17. Jahrhundert, wo die Stadträte eben als Obrigkeit wirklich zur Sozialdisziplinierung, ja, der Bevölkerung schreiten und die Armen eben einer Stadt klassifiziert werden. Es gibt Bettlerzeichen, die würdigen Bettler tragen sollen und so, dass alle anderen, die eben Heuchler, ja, sein sollten, ja, die nur vortäuschen, arm zu sein, die sich maskieren, ja, und die alle sollen eben aussortiert werden, die sollen keine Almosen empfangen. Und diese Verhältnis, ja, von Arbeit und Armut, das bleibt dann wirklich eigentlich bis eben zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Erst dort gibt es ein richtiges, ja, Konzept davon, dass man auch, wenn man arbeitet, arm sein kann. Also das ist etwas, was im Mittelalter fremd ist, ja. Auch wenn es, ne, in der Realität auch in der frühen Neuzeit Tagelöhner gab, ja, die von ihrem Lohn nicht leben konnten, wurde das aber nicht gedacht, ja, also sagen in der gesellschaftlichen Ordnung. Das ist eben etwas, was dann vor allen Dingen das 19. Jahrhundert auszeichnet, nämlich die arbeitenden Armen, ja, und das ist dann wirklich eigentlich der Kern dieses Pauperismus-Konzepts.
Jetzt haben Sie eben noch einen Punkt gemacht, den ich sehr interessant fand, und zwar das Individuelle gegen die gemeinschaftliche Armut. Und ja, die Franziskaner waren eine Gemeinschaft von freiwillig Armen. Sie haben eben die Quellenproblematik geschildert. Dennoch, gibt es denn auch oder wissen wir von Gemeinschaften, von Zusammenschlüssen von unfreiwillig Armen? Also gab es die Zusammenkunft der Versehrten in der mittelalterlichen Stadt? Gab es das Treffen der Witwen?
Ja, also im Grunde, ja, finden wir das dann in den mittelalterlichen Gilden und auch in den Zünften. Also das sind dann wirklich Zusammenschlüsse, die auf Eid beruhen, die als Art Selbsthilfeorganisation auch gedacht sind. Und ja, da, ja, genau, dort gibt es eben solche Zusammenschlüsse, also zum Beispiel etwa von Handwerksgesellen oder von Knechten, also denjenigen, ne, die auch eben immer von Armut bedroht sind. Und Ziel so einer Gilde war eben, sich gegenseitig Hilfe zu leisten in Bedrängnissen aller Art. Also bei Krankheit, ja, und eben Arbeitsunfähigkeit, bei Tod des Partners etwa, was vor allen Dingen für Frauen natürlich wichtig war, die auch Mitglieder in solchen Gilden und Zünften sein konnten, und auch im Todesfall. Und auch hier sieht man, dieser Beistand, der war einerseits materiell, ja, so, es ging schon, es war so eine Art, ne, es gab eine gemeinsame Kasse, aus der dann die Bedürftigen unterstützt wurden, und andererseits war er aber auch spirituell. Ja, so die Mitglieder verpflichteten sich auch gegenseitig im Todesfall füreinander zu beten.
Sie haben jetzt in der letzten halben Stunde die Vielfalt und die Komplexität des Themas Armut und Verzicht dargestellt. In unserer Podcast-Reihe werden wir einige Schlaglichter setzen, aber da ist ja noch mehr geplant.
Ja, das stimmt. In der Ringvorlesung haben wir ja eben wirklich von der Antike bis zum 19. Jahrhundert uns in einzelnen Sitzungen mit diesen Facetten von Armut beschäftigt. Und von dem Armut, ne, als Ideal in der Spätantike, über die freiwillige Armut im Hochmittelalter, über die Hungersnöte, ne, über die städtische Armenvorsorge etc. etc. Und wir haben ja hier für die Podcast-Reihe so einzelne Vorträge ausgesucht, die so stellvertretend, ne, für die Dimension von Armut stehen. Also so, dass wir etwas haben, was jede diese Facetten beleuchtet. Aber ich werde beim Campus Verlag auch einen Sammelband zu der Ringvorlesung herausgeben, in dem dann wirklich alle Beiträge versammelt sind. Der Band soll Ende 2025 erscheinen, und dort kann man dann wirklich nochmal alles nachlesen. Ja? Also jetzt hier, das sind ja so die Appetithäppchen mit den Schlaglichtern, und in diesem Sammelband Armut und Verzicht in der Vormoderne gibt es dann nochmal, ne, sozusagen das ganze Menü.
Sie haben eben geschildert, dass und auch warum zum Wechsel 18. bis 19. Jahrhundert diese Ringvorlesung erstmal geendet hat. Sie sagten, mit der Moderne ändert sich das Thema Armut und Verzicht massiv. Was sind da zusammengefasst nochmal die wichtigsten Veränderungen, und wie kommt trotzdem das, was in Ihrer Ringvorlesung vorkam, heute bei uns an?
Ja, also einmal hatte ich ja gerade eben etwas gesagt über diesen Zusammenhang von Arbeit und Armut, was sicher sehr wichtig ist für diesen Übergang zur Moderne, also die arbeitenden Armen und die Verelendung, ja, von arbeitenden Bevölkerungsschichten. Das andere ist der Wegfall dieser christlichen Seelenheilsökonomie. Selbstverständlich hört die kirchliche Fürsorge nicht auf. Ja, es gibt ja auch im 19. Jahrhundert auch viele neue Ordensgründungen, die sich auch mit Armenfürsorge beschäftigen, und auch Krankenhausorden etc. Aber dazu kommt etwas, was wirklich dann fürs 19. Jahrhundert und die gesamte dann später, ne, sagen Zivilgesellschaften wichtig ist, nämlich das philanthropische und humanistische Engagement des Bürgertums. Ja, das finden wir so nicht in der Vormoderne. Das heißt, das gesamte, ja, Vereinswesen. Und vor diesem Hintergrund, ne, wird eben auf Arme und Armut nochmal ganz neu geschaut. Und das nächste ist dann natürlich die Frage eben des Klassenbewusstseins, Ja, und dann eben auch der sozialen Revolution und neuen Gesellschaftskonzeptionen, ja, die wir dann vor allen Dingen eben mit Marx dann, ja, im 19. Jahrhundert finden. Das heißt, hier würde ich eben sagen, rechtfertigt sich hier eben dann diese Einteilung oder dieser Aufbau der Ringvorlesung. Aber nichtsdestotrotz, ja, gibt es natürlich viel, was von dem Umgang eben mit Armut in der Vormoderne für uns auch heute relevant ist. Und das ist einmal eben, dass es keine absolute Wahrheit, ja, über Arm oder Armut gibt, sondern dass dann der Diskurs über Armut und die Realität der Armut eben zusammenhängen. Ja, das heißt eben, das Sprechen über Armut verrät immer sehr viel über die Sprecher oder die Sprecherin und eben nur bedingt, ja, etwas über die Armen. Das andere oder daraus abgeleitet eigentlich, also das ist eigentlich die Basis für alles, ja, dass eben hier Diskurs und Praxis der Armut, Realität der Armut eben zusammenhängen und daraus leitet sich alles andere ab, ja, nämlich, dass auch heute sicher die Frage nach relationaler Armut etwas Wichtiges ist, ja, auch für uns als Gesellschaft natürlich. Man kann die Armut, ja, etwa von Kindern in Deutschland nicht mit der Armut von Kindern im globalen Süden etwa vergleichen. Ja, man wird sicher nicht auf ein absolutes Maß an notwendiger Unterstützung kommen, sondern das hängt sicher eben, ja, ab von dem jeweiligen Umfeld. Hier wäre es jetzt eben sozusagen natürlich Nationalstaaten oder allgemeines Lohnniveau, ja, etwa, an dem sich so etwas orientieren sollte. Und die andere Frage ist natürlich, wer ist würdig, ne, für Sorge oder Almosen zu erhalten? Das wäre natürlich in der Übersetzung sozusagen für die heutigen sozialpolitischen Zusammenhänge, wer bekommt staatliche Förderung. Ja. Der Zusammenhang von Arbeit und Armut ist, glaube ich, evident. Ne? Die Frage, darf jemand staatliche Fürsorge bekommen, wenn er arbeitsfähig ist, ja, ist etwas, was nicht weit weg ist von den mittelalterlichen Diskussionen. Und auch nochmal die Frage, wer darf die Fürsorge empfangen, etwa gilt sie nur für, ne, Staatsbürger, gilt sie für EU-Bürger, gilt sie für alle? Sind Fremde eine Gruppe, derer wir uns besonders annehmen sollten? Ja, weil Fremde eben doch sehr oft auch zu den Armen gehören. Die mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Städte etwa haben das Residenzprinzip verfolgt. Ja, ganz anders als die frühmittelalterlichen Klöster. Also das heißt, im frühmittelalterlichen Kloster wurde jeder versorgt und Fremde eben ganz besonders in erster Linie. Und in der spätmittelalterlichen Stadt hingegen galt eben, dass nur die Einwohner der jeweiligen Stadt, die auch dort registriert waren, Almosen erhalten und vor allen Dingen der Zuzug vom Land beschränkt werden sollte. Mit dem Hinweis eben darauf, dass das doch auch die städtische Armenfürsorge zu sehr belastet würde. Ich glaube, da muss man gar nicht so weit schauen, ja, um zu sehen, dass viele dieser mittelalterlichen Diskurse auch heute, ja, noch sagen, greifbar sind oder virulent sind und dass dann das Sprechen über Armut eben etwas ist, was einen ganz tiefen Einblick, ja, in gesellschaftliche Wertevorstellungen gibt.
Wir nehmen das vielleicht ganz passend während der Fastenzeit auf und das würde ich sagen, ist eine der wenigen Beispiele heutzutage, wo Leute noch freiwillig Armut zeigen, sozusagen freiwillig verzichten. Also ich habe den Eindruck, dass heute die strukturelle unfreiwillige Armut das große Thema ist.
Ja, definitiv. Freiwillige Armut ist, glaube ich, ein Randphänomen. Auch der meist, ne, Verzicht ist ja sozusagen auch etwas, was man jetzt temporär macht. Die wenigsten dürften das noch aus religiösen Motiven machen. Meistens ist es das eher andere Gründe. Aber das groß beherrschende Thema ist definitiv die strukturelle unfreiwillige Armut, die auch heute alle diese Dimensionen noch aufweist. Es ist nicht nur materieller Mangel, sondern es ist eben auch soziale Armut, Ausgeschlossenheit, ne, Verletzlichkeit, rechtliche Einschränkung.
Handlungsfreiheit oder wie wir vielleicht auch noch moderner sagen würden, Selbstwirksamkeit.
Ja, genau.
Zum Abschluss, Sie haben immer wieder betont, dass wie über Armut gesprochen wird und vor allem wer über Armut spricht, ganz viel aussagt darüber auch über sich selbst. Also wer spricht heute am meisten über Armut und wie?
Ja, also im öffentlichen Diskurs am lautesten sind sicher die Stimmen aus der Politik. Da sprechen ja praktisch alle Parteien oder Vertreter, Vertreterinnen aller Parteien über Armut. Und das ist ja meistens ein, sagen, Signal nicht an die Armen, sondern an die eigene Wählerschaft. Und die Stimmen, so sag ich mal, aus den Sozialverbänden gibt es, ja, oder aus Hilfsorganisationen, ne? Also wenn man jetzt eben auch an Flüchtlingsorganisationen oder Ähnliches denkt, die gibt es, und aber vielleicht nicht so laut hörbar wie jetzt vor allen Dingen eben die sozusagen aus der Politik. Und Armut, Umgang mit Armut ist ja wirklich etwas geworden, was ja so gesellschaftliche Lagerbildung eigentlich auch mitdeterminiert. Also die Einstellung dann zur staatlichen Fürsorge oder auch zum Umgang mit Asylsuchenden und so weiter ist ja etwas, was so eine Art Marker, ja, setzt heutzutage.